Assalamu alaikum zu einem weiteren Plenum, Wilayati-Plenum. Heute mit Bruder Sadiq und meiner Wenigkeit Bruder Hassan. Wir eröffnen unser Plenum wie immer mit einem Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ja, Coronavirus hört man überall. Momentan heißt es nicht mehr Coronavirus, sondern SARS-2, weil wir das schon mal hatten in China und da gab es schon mal die gleiche Situation, aber nicht so heftig wie heute. Ich war nämlich vor kurzem beim Supermarkt, in mehreren Supermärkten ehrlich gesagt, da fehlte Mehl, da fehlte Thunfisch, da fehlte Milch, da fehlte Zucker und Nudeln. Hast du das Gefühl, dass die Leute immer mehr hamstern?
Also ehrlich gesagt, ich kaufe nicht so viel selber ein. Gott sei Dank muss ich das nicht. Freundlicherweise übernimmt das meine Frau. Aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl. Also ständig kriege ich in irgendwelchen Chats Fotos von leeren Regalen. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele leere Regale auf Fotos gesehen. Aber jetzt selber habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass die Leute austicken und ganz viel hamstern. Obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass wir auch einen solchen Hamsterkauf gemacht haben. Aber es hält sich im Rahmen. Also normalerweise, wenn du morgens den Supermarkt siehst, weiß nicht, zu welcher Uhrzeit du gegangen bist, aber morgens sind, glaube ich, die Regale auch noch voll. Hm.
Du hast gesagt, du hast auch einen Vorrat eingekauft. Warum?
Wenn ich fragen darf. Also ich habe keine Angst vor diesem Coronavirus, ehrlich gesagt. Mhm. Sondern vor der Panik der Leute habe ich manchmal Angst. Ja, das habe ich auch. Wenn jetzt alle austicken und alle alles leer kaufen und es bleibt nichts mehr übrig. Und andere Panik, die auch passieren kann, ist, dass Lidl Filialen schließt oder Lidl, all die Supermärkte Filialen schließen, wie das ja in Italien noch passiert ist. Und wenn das hier passiert, dann plötzlich kannst du nicht mehr in Ruhe kochen. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns wirklich hungern muss. Mhm. Jetzt im Monat Rajab wäre es gar nicht schlecht, wenn manchmal ein bisschen hungern muss, aber keiner würde hungern müssen und keiner würde auch verdursten, selbst wenn er Wasser aus der Flasche trinkt.
Ja, also das Bundesamt für Katastrophenschutz, die empfehlen ja generell, dass man immer für 10 Tage einen Vorrat hat, irgendwo zu Hause, wenn irgendwann was sein sollte.
Machst du das?
Nee, ich habe auch ehrlich gesagt erst letzte Woche gehamstert. Ich habe mir auch die Sachen geholt, die jetzt nicht mehr da sind. Nicht, weil ich irgendwie denke, es kommt zu irgendwas, weil ich hatte schon das Gefühl, die Leute haben Panik, die kaufen gleich alles weg und dann stehst du da. Ne? Und deswegen habe ich so ein bisschen was gekauft, damit wir wenigstens für eine Woche oder sowas haben. Aber ganz ehrlich, diese Panik ist ein bisschen übertrieben und vor allem die Panik, dass die Wirtschaft jetzt zugrunde geht, ich glaube, die meisten, die davon profitieren, sind die Einzelhandelsketten, weil so viele Leute wieder eingekauft wird, das ist unglaublich. Ich war letztens erst vor kurzem, ich wollte nur kurz was Kleines holen für die Arbeit so zwischendurch. Da waren vor mir Leute, die hatten wirklich übervolle Einkaufswagen. Mhm. Übervolle Einkaufswagen mit allem möglichen Zeug. Und das war Montag. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin öfters in Supermärkten. Immer wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich in den Supermarkt. Aber das war extrem. Und die haben es dann alle, glaube ich.
Aber die Aktienkurse sinken. Oder sind gesunken. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber
ja, ich weiß nicht, ob Lidl ist das ein Aktienunternehmen?
Nein, aber von den DAX-Unternehmen sind tatsächlich viele Leute, die natürlich Aktien haben. Und dann, wenn sie in Panik verfallen, denken, jetzt brauche ich das Geld, dann verkaufen sie alle ihre Aktien. Und tatsächlich sind die Aktien gesunken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Aktien zu kaufen. Aber ich traue mich jetzt auch keine Empfehlung für sowas zu geben.
Das habe ich bei Lidl nicht gesehen, wo ich da letztens war. Also das kann man wohl nicht so hamstern. Ja, aber das Problem ist, dieses Coronavirus ist in aller Munde. Hm. Jede Pause mit einem Kollegen geht es um Coronavirus.
Ich kann es nicht mehr hören.
Ich kann es auch nicht mehr hören. Aber mittlerweile sind die Kollegen nicht so panisch wie am Anfang, sondern eher gelassen, indem sie sagen, ja, Kinder, denen passiert ja nichts. Oder das ist ja sowas wie eine Grippe und man darf nicht Panik haben. Ne? Das versuchen ja auch die Politiker immer. Die versuchen uns ruhig zu halten, indem die sagen, keine Panik, wir versuchen alles, wir haben das noch in Augen. Und dieses noch macht ja Panik eher. Ne?
Also wenn jemand sagt, bitte Leute, habt keine Panik, so. als Überschrift, vor Panik wird gewarnt, dann denke ich, okay, was soll das denn jetzt bewirken? Das ist na, nichts anderes als Panik. Aber das, was du eben gesagt hast, dieser eine Experte, der auch, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein Experte, und der sagte dann, ja gern, der sagte dann, noch befinden wir uns in der Phase der Virus-Eindämmungsphase. So, noch. Das heißt also, diese Phase wird, er rechnet schon damit, dass wir diese Phase nicht erfolgreich durchstehen, sondern dass wir in die nächste Phase eingehen werden. Ja, sowas ist natürlich alles andere als
beruhigt, ne?
Beruhigend, ja, genau.
Ne, man kann sowieso Menschen, die gerade im Zustand der Angst oder im Zustand der Panik sind, schlecht beruhigen.
Kannst du nicht mit Argumenten kommen?
Das geht nicht. Also das ist ja schon, unser Instinkt ist schon auf Angst, auf Panik getrimmt. Und dann kann man nicht mit Argumenten oder mit Zahlen, Daten, Fakten kommen. Das ist schon vorbei. Und ich glaube, diese Schwelle haben wir bereits erreicht, dass die Menschen Angst haben. Ich glaube, Desinfektionsmittel kriegst du nicht mehr bei den Apotheken. Hm. Auch ganz viele Menschen sind bei den Apotheken in letzter Zeit. Heute erst war ich in einer Apotheke. Ich weiß nicht, warum die Menschen da alle hamstern, aber die hamstern auch sowas wie Handdesinfektionsmittel. Kannst du nicht mehr kaufen. Im Internet wird das sowieso in Schwarzmarktpreisen verkauft. Ne? Und was ich gern gemacht habe, ist, ich habe Colonia geholt. Mhm. Beim Türken, ne? Das ist ja genauso. Und solche Dinge. Also man merkt schon, die Leute haben Panik und es hat nichts gebracht, die Menschen mit keine Panik-Rhetorik irgendwie zu beruhigen. Das ist halt zu spät. Ne?
Ich habe eher gehofft, das geht jetzt langsam wieder zurück, dass die Leute sich beruhigen. Es ist ja tatsächlich so, auch von den Zahlen her, dass die Mortalität sinkt weltweit, auch in den stark betroffenen Ländern, wo es anfangs hieß, ja, Mortalität von 20% oder so. Und jetzt pendelt sich das irgendwo bei 2,5% ein, was immer noch sehr hoch ist im Vergleich zu der normalen Grippe. Aber man kann ja davon ausgehen, dass es noch weiter sinkt, wenn wir jetzt wüssten, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind und nicht nur die Leute im Krankenhaus zählen würden. Mhm. Wenn wir feststellen würden, dass zum Beispiel in Deutschland vielleicht schon 5 Millionen Menschen infiziert sind oder 10 Millionen. Und dann wüssten wir, okay, dann ist die Mortalität wohl doch nicht so hoch. Mhm. Also ist das Virus kaum gefährlicher als normale Grippe.
Ja, man weiß sowieso nicht, ob man das jetzt hatte oder hat oder ob jemand das hat, weil
ja.
Ganz ehrlich, wer von uns weiß schon, jetzt habe ich irgendwie eine Erkältung, ich gehe dann mal zum Arzt und sage, ich habe Coronavirus. So eindeutig ist das ja nicht. Ne? Die Leute hatten das vielleicht. Also ganz ehrlich, ich hatte letzte Woche auch diese Symptome, die ich mal gelesen habe, was so ein Coronavirus ist.
Komisch, ich auch. Vielleicht hast du mich angesteckt.
Kann sein. Ich weiß nicht, ob du mich angesteckt hast. Aber es kann sein, dass wir das hatten. Aber okay, wir haben es überlebt oder sowas. Also man weiß ja nicht, ob man es hatte.
Ich war ein Jahr lang nicht krank. Ich war einmal, weil ich eine Knieverletzung hatte, war ich krankgeschrieben. Sonst war ich ein Jahr lang nicht krankgeschrieben. Mhm. Und jetzt vor letzte Woche war ich tatsächlich krank, sogar mehr als eine Woche lang. Mhm. Und genau mit diesen Symptomen. Also vielleicht hatte ich doch Corona.
Ja, das weiß man
aber erst nach 14 Tagen. Besser, wir finden das niemals heraus. Mhm. Weil wenn du einen Test machst, entweder hast du Geld verschwendet, das Geld des Staates verschwendet, der Krankenkassen, oder du hast tatsächlich Corona und dann kommst du in Quarantäne. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Hast du Pech gehabt, ne? Naja, Geld der Krankenkassen, die haben ja so viel Überschuss wie noch nie.
Okay.
Die bunkern das Geld, also das ist kein Problem. Die müssen ein bisschen was raus ausgeben, weil der Gesundheitsminister hat auch gesagt, die Krankenkassen dürfen nicht Gewinn machen oder irgendwie bunkern oder sowas. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ne?
Ja.
Gut, aber wie du gesagt hast, das Thema nervt ein bisschen, irgendwie langsam, weil jeder redet darüber, auch du und ich jetzt, aber das ist halt ein Thema, was aktuell ist, was in aller Munde ist und ja, ist halt so.
Aber es gibt schon ein paar Sachen, die sehr auffällig sind an diesem, nicht so sehr an dem Virus, sondern an dem Umgang mit dem Virus, und das ist jetzt, wenn ich im Internet sehe, wie die Feinde der Islamischen Republik Iran, also Exil-Iraner, diese Leute, die sich offen zu MEK bekennen, wie die jeden feiern, der auf der Straße irgendwie mal umkippt oder einen Schwächeanfall hat, jeden, und so glücklich sind darüber, oh, Corona verbreitet sich in ganz Iran und wir schaffen es, das ganze Land mit diesem Virus zu stürzen. Und du denkst, wie abartig sind die Menschen, dass sie, ich meine, es ist ja nur ein Virus, man kann jetzt nicht sagen, die Amerikaner haben ihn ausgesetzt oder so, das, ich meine, ich würde es ihnen zutrauen, aber du kannst es nicht wissen.
Ja.
Und dann aber das so auszunutzen, um sich nochmal über das Leid der Menschen zu freuen, das ist wirklich widerlich. Und das ist nicht normal. Also dieser Umgang, bei einer normalen Grippe oder so hast du das nicht. Bei überhaupt keiner Krankheit habe ich das jemals erlebt, dass man sich darüber freut, dass die Leute krank werden. Und sage, so Sachen sagt, ich hoffe, der wird auch krank und ich hoffe, der infiziert sich und der. Auch die deutsche Presse nimmt das genüsslich auseinander und verbreitet auch Gerüchte, wie viele Parlamentsabgeordnete sich angeblich infiziert hätten. So, da denkt man schon, okay, das ist so ein, die machen ein psychologisches Spiel daraus, so eine psychologische Kriegsführung mit Hilfe von Corona.
So eine Schadensfreude, ne? So eine Art Schadensfreude, ne? Naja, also Imam Khamenei betonte ja, dass man die Anweisungen des medizinischen Personals befolgen sollte im Hinblick auf ein Coronavirus, um dieses Coronavirus einzudämmen. Und er sagte, ich zitiere, diese Anweisungen sollen keineswegs verletzt werden, da Gott uns verpflichtet hat, Verantwortung für unsere eigene Gesundheit und die anderer zu übernehmen. Daher ist alles, was zur Gesundheit der Gesellschaft beiträgt und dazu beiträgt, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, eine Tugend. Und im Gegenteil, was auch immer ihre Ausbreitung erleichtert, ist eine Sünde. Was könnte man denn tun, dass man dieses, dass man die Krankheit jetzt ausbreiten hilft?
Naja.
Kannst du dir vorstellen, was es genau sein könnte?
Naja, ich denke mal, man soll sich halt an diese üblichen Hygienevorschriften halten. Aber als ich das Zitat gelesen hatte, habe ich nur gedacht, wie herrlich ist unsere Religion und wie herrlich unser Imam, dass man so etwas, dass selbst das von der Religion abgedeckt ist und das einfache Volk in diesen einfachen Worten selbst da helfen kann. Also indem du sagst, er hat ja auch gesagt, es ist eine Sünde, wenn du das nicht tust. Also wenn du dir die Krankheit verbreitest oder beziehungsweise keine Maßnahmen, die Maßnahmen missachtest. Und umgekehrt eine gute Tat, die dir gut geschrieben wird, wenn du diese Maßnahmen beachtest, hygienische Maßnahmen. Und das ist auch wirklich eine herrliche Sache, dass das ein Teil der Religion ist.
Nee, ich meine ja, manchmal möchte ich jemanden begrüßen, also wenn jemand ganz viel Kundenkontakt hat. Momentan gibt es in fast allen Bereichen, wo es Kundenkontakt gibt, so einen Hinweis, bitte keine Hände schütteln, bei Arztpraxen sowieso, ne? Das ist gang und gäbe, vor allem in Grippezeiten, aber jetzt auch. Und wir haben auch überlegt, ob wir das machen, weil wir verschiedene Kunden haben und dann, man weiß ja nicht, wo war der Frau, was hat er da. Und so eine Sünde dagegen, wenn man einem nicht die Hand gibt, dass man nicht beleidigt ist, auch Kollegen oder so, ne? dass man denkt, ja, jetzt muss ich ihnen die Hand geben. Aber du hast ja bestimmt gesehen, mitbekommen, der Seehofer ist Muslim geworden.
Ja.
Und der gibt Frauen nicht mehr die Hand.
Genau.
Frau Merkel hat ihnen die Hand gereicht und er hat dann gesagt, nee, aus religiösen Gründen kann ich ihnen nicht die Hand geben. Oder
er hat
nicht.
Ja viel unsouveräner reagiert als jeder von uns, der diese Situation hat. Er hat gesagt, mit der anderen Hand hat er eine Handbewegung gemacht und dann gesagt, nee. Das ist wirklich sehr unsouverän. Natürlich haben die Leute dann gelacht, weil die wissen, das liegt nicht an religiösen Gründen, sondern an Corona. Aber trotzdem. Also, und wir geben uns so viel Mühe und sagen, oh, tut mir leid, aus religiösen Gründen kann ich, und ich gebe nur meiner Frau, und dann erklärst du so ganz lange und akzeptieren die sowieso nicht.
Ja.
Und er sagt einfach, nee.
Ja, es ist halt Corona, ne? Corona macht alles möglich, aber es gibt verschiedene Betriebe, die haben jetzt die Scharia eingeführt und die geben sich halt nicht die Hand.
Ne? Also alle großen Firmen, von denen ich weiß, haben das eingeführt. Ich weiß von ganz vielen, eigentlich im Prinzip alle großen Firmen, die man kennt, sagen auch ihren eigenen Mitarbeitern, dass sie einander, nicht nur die Kunden, dass sie auch einander nicht begrüßen sollen per Handschlag.
Ja.
Bei uns ist das sowieso nicht üblich in der Firma, in der ich arbeite.
Mhm.
Aber jetzt erst recht nicht.
Ja.
Also jetzt würde es auch jeder verstehen, wenn ich das nicht tun würde. Aber war sowieso Gott sei Dank nie üblich.
Mhm. Ja, wenn wir schon bei der Regierung sind, Merkel und Co., Die wurden ja angezeigt vor kurzem von 8 Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion. Mhm. Die Bundesregierung wurde angezeigt, weil der Drohnenangriff der Amerikaner gegen Qasem Soleimani wurde von Rammstein in Deutschland, also von Rammstein aus, ja, wie soll ich sagen, koordiniert. Mhm. Oder einige sagen, der ganze Drohnenkrieg der Amerikaner funktioniert nur, weil Rammstein diese ganze Technik bietet. Ja. Ne? Und die ganze Funkverbindung und sowas. Und ja, jetzt wurde die Bundesregierung angezeigt.
Ja.
Toll, oder?
An sich toll. Natürlich wird daraus nichts werden. Aber hat der Generalbundesanwalt, der das ja bekommt, hat der schon eine Begründung geliefert, warum er dem nicht weiter nachgehen möchte? Weil ich meine, er wird sowieso nicht daran nachgehen, aber er muss auch eine Begründung liefern. Dann wäre ich eigentlich gespannt darauf, was für eine Begründung er liefert.
Hm. Nee, die Begründung habe ich noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Es gibt aber eine Begründung. Ne? Die Begründung der Strafanzeige, Entschuldigung. Mhm. Aber keine Begründung des Staatsanwalts natürlich. Aber ich finde das schon mutig, dass es Bundestagsabgeordnete gibt, die so etwas machen.
Ja.
Ne? Unabhängig davon, warum die das machen oder weshalb, aber schon mutig, dass es sowas gibt. Ne? Das Problem ist, was ich glaube, die letzten Jahre mit Auferweckung von Pegida und AfD und so, diese Politikverdrossenheit, dass man denkt, egal was aus dem Bundestag kommt, egal welcher Politiker, aus dem kommt eh nichts.
Wir sind eh alle gleich.
Wir sind eh alle gleich, aber ja. Dem ist nicht so.
Nee, ist nicht, ne?
Ich lese seit Jahren das Parlament. Das ist eine Zeitung, die berichtet über Anträge vom Bundestag, alles, was im Bundestag so gemacht wird von den Fraktionen. Mhm. Und man kann nicht immer sagen, alle außer CDU sind schlecht, alle von der Linken sind gut oder von der SPD kannst du vergessen oder so, weil es kommt immer auf die Anträge an, es kommt auf die einzelnen Ideen und Entscheidungen an. Und manche, mit denen kann man sich anfreunden, andere wiederum nicht. Und jetzt kam es halt von der Linksfraktion, ne, die sind sowieso immer gegen die Regierung, ne, weil sie halt Opposition sind. Aber in dem Fall, dass sie die Regierung anzeigen, obwohl General Soleimani getötet wurde, das finde ich schon, das ist besonders.
Ja, nee, aber nicht die Linkspartei hat das ja unterstützt, also nicht als Partei, sondern einzelne Abgeordnete. Was
aus der Fraktion.
Ja, genau, aus der Fraktion. Also spricht für diese einzelnen Abgeordneten, genau. Natürlich.
Ja. Zeitgleich machte eine Meldung die Runde. Und zwar, du hast mich mitbekommen, Anfang des Jahres hat Trump seinen Deal des Jahrhunderts nochmal konkretisiert. Ne, er hat das ja lange vorher angekündigt. Und dann kam Deal des Jahrhunderts. Hast du mitbekommen, was Deal des Jahrhunderts ist?
Ja, also zusammengefasst wird den Palästinensern alles weggenommen, den Israelis alles gegeben und die Amerikaner bestimmen das.
Cool, ne?
Also die Amerikaner und die Israelis verhandeln über etwas, was ihnen nicht gehört.
Ganz einfach, ne?
Und also, das nennt sich dann Deal des Jahrhunderts.
Ja, Imam Khamenei hat ja gesagt, dieser Deal des Jahrhunderts wird sterben, bevor der Trump stirbt. Ne?
Ja, also im Prinzip ist das ja schon tot.
Ja.
Also das bestand ja nur darin, dass er den Deal nicht ausgerufen hat ganz lange. Mhm. Und er war ja nur deswegen am Leben, weil es eine sehr, sehr lange Ankündigung war. Also so wie wenn du, also da war der Trailer länger als der Film.
Ja. Nee, es gibt auch einige ehemalige Spitzenpolitiker und ehemalige Außenminister, irgendwie 50 Politiker oder so von damals oder irgendwelche wichtigen Leute, die haben gesagt, ich zitiere, wir rufen Europa auf, den amerikanischen Plan abzulehnen und unmittelbare und effektive Schritte zu unternehmen, um der Bedrohung der Annexion entgegenzuwirken. Mhm. Wo waren diese Leute eigentlich früher?
Ja.
Warum kommen die jetzt aus ihren Startlöchern? Das verstehe
ich nicht. Naja, ich kenne die einzelnen, die allermeisten kenne ich überhaupt nicht. Einen kenne ich natürlich und das ist Sigmar Gabriel. Mhm. Der hat ja auch, als er in besetzten Palästina war, hat er tatsächlich auch von Apartheid gesprochen.
Das stimmt.
Und hat dann so viel Kritik einstecken müssen von allen Seiten, dass er sich dann dafür entschuldigt hat und er wurde ja ganz missverstanden, hat das im Prinzip zurückgezogen. Aber es ist nicht so, dass die alle erst nachdem sie aus der Karriere ausscheiden, mutig werden, sondern es kann auch mal sein, dass sie auch während ihrer Karriere mal was sagen. Mhm. Nur dann werden sie noch viel heftiger kritisiert und dann müssen sie das auch mal zurückziehen. Ja. Oder wir kriegen das gar nicht mit, das kann auch passieren.
Na gut, Sigmar Gabriel ist ja jetzt im, wie war das, Vorstand der Deutschen Bank?
Deutsche Bank, richtig.
Ne, irgendwie ja, genau. Vorstand oder so. Sein Job besteht darin, einmal die Woche in sein Büro reinzuplatzen und dafür kriegt er ein Riesenhonorar. Ja. Er ist natürlich nicht so ein Typ, so, den man als Vorbild nehmen kann. Also nee, ein Politiker, genau, der jetzt bei der Wirtschaft landet oder bei der Bank, im Finanzwesen landet.
Aber dass er das unterschrieben hat, diesen Brief, das ist auch, muss man ihm zugutehalten.
Ja, vielleicht ist er auch schlau genug zu sehen, irgendwann wird der Tag kommen, da wird natürlich in die Vergangenheit geschaut, wer hat Israel bedingungslos unterstützt und wer hatte mal irgendwann mal was Kritisches gesagt und dann kommt er und sagt, ich habe schon immer mal hier was gesagt und man sein, dass es,
ja,
dass es ihn nützt irgendwann.
Also man kann ja die Absicht der Menschen nicht sehen, kann es ja nicht in den Kopf hineingucken. Vielleicht ist auch die einzige Absicht zu sagen, okay, in gewissen Kreisen kommt das gut an und für meine SPD ist das besser, wenn sie mal ein paar Stimmen mehr bekommt. Mhm. Gerade unter den Muslimen haben die ja viele Stimmen verloren. Ja. So vor allem unter den Türken in letzter Zeit. Naja.
Ja, du hast auch ein Thema?
Ja, das Thema, das ich besprechen wollte, oder eins der Themen, die ich besprechen wollte, ist, ich habe eigentlich ganz viele Themen, ich konnte mich gar nicht entscheiden, nachdem du mich gebeten hast, dass ich ein Thema nehmen soll, aber eins passt eben zu dem, was wir vorher gesagt haben, und das ist diese Demokratie und die Art der Demokratie, die Machtverhältnisse in unserem Land. Mhm. Wir beschränken unsere Demokratie eigentlich auf Wahlen. Und dann gibt es auch ein paar Witzbolde, die machen so ein Sprachwitz daraus. So, ja, du gehst zur Wahl, also das sind natürlich Kritiker von Wahlen, mhm, die sagen, ja, du gehst zur Wahl und gibst da deine Stimme ab, anstatt sie zu erheben. Mhm. Und du tust sie auch noch in eine Wahlurne, das heißt, du lässt sie auch noch sterben. Mhm. So. Aber im Prinzip, das ist natürlich nur so eine Wortspielerei, aber im Prinzip ist das auch richtig. Also man bringt uns von klein auf bei, dass Demokratie darin besteht, wählen zu können. Man beschränkt das darauf. Und natürlich gibt es dann noch so ein paar andere Sachen, dass man sagt, ja, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so, die wir aber nicht hinterfragen, die wir so hinnehmen und denken, das haben wir, wir haben das höchste Maß an Meinungsfreiheit, das man haben kann, das haben wir. Und dann fragt man sich danach, ob das wirklich so ist oder nicht. Das ist noch ein anderer Punkt. Nur, was den Menschen halt klar sein muss, was jedem von uns klar sein muss, ist, dass diejenigen, die wirklich die Macht haben, in einer repräsentativen Demokratie, wie wir sie haben, nicht gewählt werden. Also zum Beispiel die Konzerne und die Medien, das sind ja auch Konzerne, die entziehen sich im Prinzip jeder Kontrolle der Demokratie. So, und diese Demokratiekritik, die ist ja legitim, die haben auch Professoren an Unis, tragen das auch so vor, das ist aber kein Diskurs, den man bringen kann. Also das ist keine Sache, mit der man punkten kann. Du kannst nicht im Bundestag zum Beispiel oder in irgendeiner Talkshow kannst du nicht aufstehen und Kritik an dieser Art der Demokratie bringen, die wir haben. Weil dann bist du außerhalb des gesellschaftlichen Konsens, dann kommst du in die rechte oder die linke Ecke, je nachdem, was dir näher steht oder dann bist du ein Islamist oder was auch immer, vielleicht ein Verschwörungstheoretiker, irgendwas, was außerhalb des gesellschaftlichen Konsens ist, du kriegst erstmal einen Stempel und dann bist du draußen.
Mhm. Ja, also ich habe nichts gegen diese Art von Demokratie. Problem ist nur, es funktioniert nicht ohne Menschen, die jetzt gewählt werden und die sich treu bleiben. Also anders gesagt, es gibt ja Menschen, es gibt Politiker, die werden gewählt von vielen Menschen, kriegen auch ein Direktmandat direkt in den Bundestag. Aber dann kommen natürlich auch die Konzerne, die Lobbyisten.
Und die Partei.
Bitte?
Und die Partei.
Die Partei sowieso.
Wenn der gewählt ist.
Aber bevor die Partei ist, sagen wir mal, er kommt ja aus der Partei, aber die Lobbyisten, die kommen ein und aus zum Bundestag. Und was die versprechen, was die an Gelder, an Geschenken, Parteispenden vielleicht oder Einladungen zu irgendwelchen Weiterbildungen oder man lädt jemanden zum Vortrag ein oder auch so ein Service, wie ich helfe dir dabei, bestimmtes Wissen anzueignen. Wenn du dir mal die letzten Minister anschaust, von der Leyen hat ja angefangen als Familienministerin. Mhm. So, das heißt, du musst den Ressort Familie in Deutschland kennen, von kurzer Zeit. Dann war sie, was war sie, deine Arbeitsministerin, wenn ich mich nicht irre danach. So, und sofort fängt sie auch an, so zu reden, als ob sie schon jahrelang Arbeitsministerium Kenntnisse hat. Wo kommt das her?
Sie plappert jemandem nach,
meinst du? Ja, also irgendwer gibt ihren Service und das machen die Lobbyisten bewusst. Die haben so Berater, die haben Leute, die sie hinschicken und das ist so ein Service, was sie anbieten. Jeder Politiker, der natürlich ein bisschen Know-how haben möchte und kompetent rüberkommen möchte, nimmt diesen Service an. Dass natürlich in diesem Service auch versteckte Eigeninteressen der Lobbyisten drin steckt, das durchschaut entweder nicht jeder oder jemand durchschaut es, aber nimmt es in Kauf. Ne?
Ja, wahrscheinlich Letzteres. Man kann ja so blöd zu sagen, der hat ja nichts davon. Das geht ja bis hin zu Gesetzentwurf schreiben. Genau. Dass Konzerne, also Lobbyisten im Auftrag von Konzernen einen Gesetzentwurf dem Parlamentarier vorlegen, der den dann mehr oder weniger eins zu eins vorträgt. Ja. Und natürlich weiß er, der hat seine Interessen dahinter, aber er hat eben auch nichts Besseres jetzt vorzuweisen. Mhm. Und wenn er das nicht tut, dann heißt es in den Medien vielleicht, er macht gar nichts. Sowas gibt es ja auch. Mhm. Und die Medien sind ja auch ein Konzern, der auch auf Gewinnmaximierung aus ist und die haben auch ihre eigenen Interessen. Und vielleicht nicht nur ökonomische Interessen, sondern auch noch politische, wie zum Beispiel die Springer-Zeitung oder die Bild-Zeitung, alles was zu Springer gehört. Die sagen ja von sich ganz offen, welche Ziele sie verfolgen. Also nicht jede Zeitung macht das so offen. Manche bringen so allgemeine Sachen. Ja, wir fühlen uns dem Pressefreiheit verpflichtet oder so. Aber die Springer Presse sagt ja ganz oft, ganz offen, USA, Israel, freie Marktwirtschaft. Und die sagen natürlich nicht USA und Israel, die sagen dann transatlantische Beziehungen und Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk oder so etwas. Mhm. Aber letztendlich steckt das dahinter. Das heißt, mehr oder weniger sagen sie schon offen, dass sie politische Ziele verfolgen. Und das ist auch eine Sache, die mich immer stutzig macht. Wieso verstehen auch Leute, die studiert haben, die gebildet sein sollten, wieso verstehen sie nicht, dass diese Zeitung und alle diese Zeitungen der Springerpresse nicht nur verkauft werden wollen, nicht deswegen nur Bilder drauf haben, weil sie verkauft werden wollen, sondern weil sie Meinung machen wollen, weil sie eine Politik selbst betreiben. Und diese Politik ist nicht im Interesse der Deutschen, sondern ist im Interesse der Amerikaner. Also diese Springerpresse ist im Prinzip eine amerikanische Zeitung, eine deutschsprachige amerikanische Zeitung. So, wenn wir so etwas in unserem System dulden, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, dann müssen wir auch ganz andere Sachen dulden. Nur irgendwo kommen dann diese Medien und definieren, was innerhalb des gesellschaftlichen Konsens ist und was außerhalb ist. Zum Beispiel unsere Meinung ist außerhalb des gesellschaftlichen Konsens. Mhm. Wir können nicht. Dann heißt es zum Beispiel politischer Islam. Sobald Islam irgendwie sichtbar ist, irgendeine Rolle ist, dann politischer Islam, Islamismus, irgendwas, dann sind wir außerhalb des gesellschaftlichen Konsens. Und da gibt es so eine schöne Aussage von Professor Mausfeld, der sagt zusammengefasst, die Menschen kannst du am besten dann kontrollieren, wenn du das erlaubte Meinungsspektrum gering hältst. Und das ist ja im Prinzip das, was wir haben. Also, und dann innerhalb dieses, und das sagt Noam Chomsky, innerhalb dieses erlaubten Meinungsspektrums, da musst du lebhaft debattieren, da muss es Talkshows geben und viele verschiedene Meinungen, aber innerhalb dieses gesellschaftlichen Spektrums. Und alles, was außerhalb ist, das ist dann, darfst du sagen, darf aber nicht gehört werden. Also, natürlich wirst du nicht verfolgt. Du wirst nicht ganz selten wird man für seine Meinung verfolgt, also juristisch. Aber dann bist du zum Beispiel ein Verschwörungstheoretiker oder irgendwas mit Leuten, mit denen man nicht zu tun haben darf. Und das sind Zustände, wenn man das so sieht, wenn die Leute verstehen würden, was Demokratie eigentlich bedeuten sollte, dass man nämlich eine Gesellschaft hat, die teilnimmt an der Formung der Gesellschaft, dann müsste die Gesellschaft dagegen aufstehen.
Hm. Medien sind ja auch die vierte Säule der Demokratie. Also ohne diese Medienlandschaft, die vielfältig ist, die auch informiert, ne, die kritisch informiert, kann der Mensch, der Wähler, natürlich nicht vernünftig wählen. Problem ist nur, dass, wie du sagst, bestimmte Medien natürlich auch bestimmte Ziele verfolgen, Ziele vielleicht von Konzernen auch, ne, und das auch forciert wird. Und so ein Politiker muss natürlich auch stark sein. Er muss wissen, er hat jetzt seine Basis hinter sich. Die Basis an sich muss auch informiert sein und ihn kennen. Sie muss bürgernah sein, damit die Menschen ihn kennen und ihm vertrauen. Auch wenn in der Zeitung jetzt steht, er hat das und das gesagt. Ne? Oder wie meinte Schröder damals noch, um Kanzler zu sein, brauche ich nur die Bild, Bild am Sonntag und
Glotze.
Ne? Diese drei Zeitungen braucht er, weil das sind einfach die mächtigsten und auflagenstärkste Zeitung Europas überhaupt. Und tatsächlich, wenn man die hat, kann man auch gut dargestellt werden. Und wenn die schlecht über einen reden, dann
bist du weg. Vorbei.
Also Merkel auch, ist ja die Freundin von der, weiß nicht mehr, wie die heißt, von der Springerpresse, die größere, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber so eine Frau, Freundin von
Friede Springer.
Friede Springer, genau. Freundin von ihr, und dann siehst du auch, Merkel ist immer die Gute gewesen.
Mhm.
Okay. Jetzt wendet sich das, jetzt kommt der März, ne? Wir sind auch jetzt im März, kommt der März, und habe ja schon vor ein halben Jahr prophezeit, ich habe ja in meine Glaskugel geguckt und habe gesagt, März wird Kanzler. Ne?
Mhm.
Nicht, dass ich es will, aber es wird halt so sein. Und
weiß ich nicht.
Jetzt musst du halt immer schauen, wie wird er in diesen Zeitungen gepriesen als der Erlöser, und dementsprechend formt sich leider auch die Meinung der Menschen. Die wird also beeinflusst, und diese Beeinflussung hat auch natürlich eine Auswirkung auf die Wahlen am Ende.
Ja, nun ist es ja so, es gibt ja nicht nur Springerpresse in Deutschland, es gibt ja schon verschiedene, die auch verschiedene und gegensätzliche Interessen teilweise haben. Und Merz ist nun mal sehr, sehr unbeliebt in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich Kanzler wird. Wenn die CDU ihn aufstellt, dann würde sie, glaube ich, einen großen Fehler begehen. Es gibt ja andere, wie Armin Laschet zum Beispiel, der sozusagen im Schatten die ganze Zeit steht und schon seine Kanzlerschaft vorbereitet. Ne, jetzt vor kurzem war er bei Netanyahu, und dann, wer weiß was, wir wissen natürlich nicht, was er dafür ein Gespräch hatte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ihm quasi gesagt hat, mit mir als Kanzler geht's euch noch besser. Naja, das heißt, er holt schon mal seine Unterstützung von den Leuten, von denen er weiß, die können ihn zum Kanzler machen. Also sie können ihm zumindest teilweise dazu helfen.
Naja, der Merz hat ja auch gesagt, er will die Stimmen der AfD halbieren, indem er die Hälfte natürlich, also so interpretiere ich das, indem er die Hälfte zu sich bringt, weil er die gleichen Argumente hat wie die AfD.
Mhm.
Und ich glaube, die CDU hat nur Erfolg, so zynisch das auch klingt, wenn sie AfD ähnlicher wird. Weil sonst hat die CDU gar keinen Sinn mehr. Für ihre Wähler meine ich jetzt, ne? Für ihre Wähler. Deswegen ist der Merz für die CDU, und das wissen auch sehr viele CDUler, sehr gut. Kennst du den Schlaubi-Schlumpf der CDU?
Amthor.
Ja. Der war früher Merkel-Fan.
Ja.
Ist ja wie eine Fahne im Wind. Ne? Jetzt ist er Merz-Fan.
Ach so, ist er.
Ne? So, ist er Merz-Fan. Und der fängt jetzt an mit, wir brauchen eine Leitkultur, wir müssen darüber sprechen und so. Die haben natürlich gemerkt, die Leute gehen zur AfD, weil die CDU diese Themen, die früher die CDU-Themen waren, nicht mehr so bedient. Und dieser Merz könnte das. Und wenn die CDU eine Bedeutung haben will, reicht es nicht, wenn sie so einen Laschet hat. Sie brauchen so einen so einen dumpfen Merz.
Ja, das Problem aber ist, die allermeisten CDU-Wähler mögen die AfD nicht und wollen auch nicht, dass die CDU in diese Richtung geht. Das sind ja gerade so ein paar Medien, die das so forcieren, dann diese kleine Gruppe innerhalb der CDU, die sich Werteunion nennt, die sehr nahe zur AfD ist, die eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, weil sie so klein ist, wird ja von den Medien so groß gemacht, um darzustellen, dass die ganze CDU so wäre und da, dass sie eine große Unterstützung unter den CDU-Wählern hätten, was in Wirklichkeit nicht so ist. Und ich glaube, dieser Plan, falls die CDU den überhaupt verfolgt, der würde dann schiefgehen, weil die Menschen wählen immer das Original und nicht die Kopie. Wenn die CDU die AfD kopiert, warum sollten die Leute von der AfD dann zur CDU rübergehen?
Nee, das meine ich ja. Also die öffentliche Meinung wird durch die veröffentlichte Meinung natürlich auch gelenkt. Und wenn jetzt immer wieder gesagt wird, dass die CDU konservativ ist und christlich konservativ ist und die Partei der Konservativen, und man hat sogar einen Menschen, der das auch tatsächlich sagt, der Merz zum Beispiel, das ist dieser Kampf um Stimmen. Ne? Wir haben am Anfang gesagt, dass mit dieser Politikverdrossenheit, wenn dieses Wählen gar keine Bedeutung hätte, wenn die Menschen, die im Bundestag sind, nichts zu sagen hätten, warum macht man dann so viele, warum strengt man sich so an, sei es Medienlandschaft, sei es Konzerne, um die Meinung der Abgeordneten so zu beeinflussen? Also hat es wohl einen Einfluss, wer im Bundestag sitzt. Es hat wohl einen Einfluss, wen man wählt, weil er am Ende ja für dich dann sprechen muss.
Naja, es könnte einen haben. Und natürlich hat es irgendeinen Einfluss. Aber ich meine, Macht bedeutet ja, dass du jemanden im Prinzip deinen Willen aufzwingen kannst. Macht bedeutet, du kannst
machen.
Den Weg, ja, machen. Du kannst den Weg gehen lassen, den du möchtest. Mhm. Das heißt, wenn du Macht über jemanden hast, dann unterwirfst du ihn deinem Willen. Und wir sehen ja nun mal in der Praxis, dass die Politiker unter der Macht der Konzerne sind, unter der Macht von Medien sind oder von ausländischen Politikern. Und in der Theorie könnten sie natürlich machen, was sie wollen. So, aber in der Praxis sehen wir, sie haben diese Macht nicht oder andere haben die Macht über sie. Na, natürlich entsteht dann eine Politikverdrossenheit. Dann gibt es andere wie die Linke, vielleicht ist das auch für das System gar nicht schlecht, dass es so etwas wie die Linke gibt, dass die Leute eben diese Politikverdrossenheit nicht so sehr haben, dass sie denken, okay, es gibt zumindest ein paar andere, also geht es schon. Und in der Theorie natürlich, zum Beispiel diese Abgeordneten, die Bundesregierung angezeigt haben, und auch viele andere Abgeordnete in der CDU, in SPD, in vielen Parteien oder vielleicht allen Parteien, haben sicherlich immer gute Absichten. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele gibt, die wirklich gute Absichten haben. Mhm. Aber in der Praxis sehen wir, dass sie die Macht nicht haben.
Mhm. Ja, noch nicht haben. Ne? Das kann ja noch kommen. Und naja, wenn man keine andere Wahl hat, ne, wenn man nur wählen kann zwischen Pest und Cholera, wenn man keine andere Wahl hat, ist es dann nicht vielleicht sinnvoll, wenn man sich wählbar macht?
Das ist eine interessante Frage.
Vielleicht?
Also das sind, also im Prinzip hast du drei Optionen. Entweder du wählst jemanden oder du entscheidest dich nicht zu wählen, mit der Begründung zu sagen, ja, wenn 20 Millionen Deutsche nicht wählen, dann ist das auch ein Statement. Oder du machst dich wählbar und lässt dich wählen, wobei du damit rechnen musst, dass kein Mensch dich wählt.
Ja, es muss ja nicht, dass man sich selber zur Wahl stellt, aber ich meine
nur, ja, dass, aber man deine Ideen, Position, ja,
genau. dass man seine Ideen irgendwo zusammenfasst, von mir aus in einer Partei oder sowas, ne?
Mhm.
Und dass man das wählbar macht für Leute, die halt diese Themen haben und sich dafür interessieren und die diese Themen auch in den politischen Diskurs bringen möchten und nicht nur einfach äußern möchten und einfach nur irgendwo schreiben möchten oder denken wollen, sondern einfach, sie wollen, dass dieses Denken dieses Land voranbringt. Ich sage es noch konkreter, dass dieses Denken dieses Land regiert.
Ja, ne? Aber muss man sich dafür wählbar machen? Also kann man nicht Leute unter verschiedenen Slogans, unter verschiedenen Ideen, unter denen, die du wählbar machen möchtest, unter solchen Positionen versammeln und eine außerparlamentarische Opposition da bilden? Dann kannst du eine gesellschaftliche, bürgerliche Bewegung gründen. Mhm. Und dann siehst du, wie viele Leute mitmachen. Ob das am Ende eine Partei wird, jetzt eine politische Partei, parlamentarische Partei oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtiger ist, glaube ich, erstmal, dass es eine gesellschaftliche Bewegung gibt für diese Ideen.
Meinst du, wir Muslime haben so eine gesellschaftliche Bewegung oder in Ansätzen irgendwo so eine ähnliche, sowas wie Bewegung, was wir zusammenfassen können?
Ich glaube, wir sind noch vor der Bewegung. Wir sind, also weltweit, die Muslime haben eine islamische Bewegung. Aber wir in Deutschland, wir Muslime, wir haben noch nicht mal ein muslimisches Bewusstsein. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir müssen bei den anderen mitmachen, mhm, oder wir müssen ein Teil davon sein, damit sie auch ein Teil von uns werden können. Und ich denke, wir müssen eher sehen, dass wir Muslime, wir sind anders als die. Und wir sind eine Parallelgesellschaft, oder wir sollten eine Parallelgesellschaft sein. Das wird immer so negativ betrachtet. Ich denke, das ist überhaupt nicht negativ. Muslime sollten erst einmal ein Bewusstsein dafür haben, wer ihre Leute sind, mhm, wen sie als erstes unterstützen müssen. Und dann, mit wem sie zusammen eine Bewegung, in einer Bewegung sein wollen. Aber im Moment fehlt eigentlich dieses, erstens mal das Bewusstsein für den Islam, weil viele Muslime sind überhaupt nicht religiös. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man erstmal die Muslime islamisieren sollte, bevor man den Islam irgendwo hinträgt.
Meinst du, wir sind jetzt in dem Punkt, wo wir da ansetzen, erst bevor wir überhaupt uns Gedanken machen über eine Bewegung oder eine Partei oder sowas? Meinst du, wir sind erst da?
Also ich weiß nicht, ob das so ein Stufendenken ist, dass man erst das macht und dann das macht und dann das macht. Mhm. Aber was ich sehe, ist einfach, dass wir die Muslime islamisieren müssen. Also dass wir den Muslimen den Islam wieder als Alternative nahe bringen können. Dass sie sagen können, okay, das ist dieser Weg, da ist der Islam. Ich wähle den Islam, weil ich sehe, das ist besser. Ich wähle die Gemeinschaft der Muslime, weil ihre Gemeinschaft die bessere ist. Mhm. Und diese Arbeit muss immer gemacht werden, egal wie weit eine gesellschaftliche Bewegung ist. Nur ohne das geht eine gesellschaftliche Bewegung auch nicht.
Ja, nee, der Meinung bin ich auch, weil ich war ja mal Mitglied einer muslimischen Partei, oder die sich so genannt hat, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ein islamisches Bewusstsein bei vielen herrschte, sondern die wollten einfach andere Parteien kopieren. Die haben es einfach so genannt, muslimische Partei, aber ihr Denken war nicht so muslimisch. Da fehlte dieses Revolutionäre, nicht nach der Meinung der Medien oder so zu gehen, sondern mal Wege zu gehen, die einfach islamisch sind und für die Muslime. Aber deswegen so eine Parallelgesellschaft war das erst nicht, das war keine Alternative oder sowas, das war einfach nur eine Kopie, billige Kopie von anderen. Und ich glaube, so weit sind wir nicht. Erst wenn wir muslimische Persönlichkeit haben, Muslime überhaupt in Deutschland, die nach dem Islam leben, werden sie allgemein, ob sie sich wählen lassen oder ob sie wählen, nur nach islamischen Kriterien handeln. Sie werden sich nach islamischen Kriterien, sie werden nach islamischen Kriterien handeln und wählen und bewerten. Hm. Und ich glaube da, jetzt, ich meine es nicht in Stufenweise oder so denken, sondern so weit sind wir noch nicht. Die Muslime halt noch nicht.
Ja.
Vielleicht kommt das bald, aber ich denke mal, das ist so die Phase, in der wir uns noch befinden. Weil so weit sind wir noch nicht, dass wir jetzt sagen können, so, jetzt machen wir eine Partei deutschlandweit, haben wir Anhänger und Bewegung, weil wir haben auch nicht die Medienlandschaft hinter uns, noch nicht. Wir haben nicht so viele, noch nicht so viele Kanäle. Das ist so ein Kanal jetzt oder ein paar Blogs haben wir, ein paar Muslim TV, okay, aber so wirklich einen machtvollen Meinungsmacher, der ist noch im Aufbau, denke ich mal.
So viele Muslime haben auch das Gefühl, sie müssen irgendwie bei den Medien der anderen irgendwie unterkommen, um Erfolg zu haben. Also zum Beispiel, wenn jemand in der Talkshow eingeladen wird, dann wissen die schon ganz genau, die Leute, die die Talkshow betreiben, was für Leute sie einladen und warum sie sie einladen. Nur bei uns sind dann plötzlich die Helden. Oder wenn ein Doku über jemanden gemacht wird, über deren Arbeit, über YouTube, was auch immer. Und die werden dann plötzlich groß gemacht. Anstatt, dass wir Muslime sagen, die wurden von dem deutschen Staat groß gemacht, die haben wir nicht groß gemacht. Nicht wir haben unsere Eliten ausgesucht, sondern der deutsche Staat hat unsere Eliten ausgesucht für uns. Anstatt, dass wir so denken, sagen wir, oh, der hat es geschafft, der ist ganz groß, der hat Erfolg. Ich sollte auch diesen Weg gehen, da habe ich vielleicht auch Erfolg. Vielleicht gehe ich auch in die SPD oder in die CDU. Dann kann ich was bewirken. Aber das ist ein falsches Denken. Sagt auch sogar der Koran, also in der Sura Maryam sagt er über Leute, die anstatt Allah andere zu Göttern nehmen, damit diese sie zu Ehre führen, damit diese ihnen Ehre geben. Ja. Und dann heißt es weiter, und sie werden aber ihren Gottesdienst ablehnen. Diese Götter werden dich eines Tages ablehnen und sich gegen dich wenden.
Ja. Also wenn ich mir die Comedy-Szene, jetzt, wir driften nicht vom Thema ab, keine Angst, aber wenn ich mir die Comedy-Szene anschaue, es gibt so einen neuen Hype, und zwar ganz viele, entweder Muslime oder Migranten oder so, sowas, ne? Die machen auch Comedy. Ne? Und warum die im Fernsehen auftreten, oder kennst du Datteltäter?
Ja.
Ne? Warum man die hofiert, die sind ja, was weiß ich, WDR, ne? Also richtig im Fernsehen, ne? So,
ja.
Warum man die so hofiert ist, weil sie so ein Bild schaffen, wir und ihr.
Ja.
Ne? Es gibt ja, Muslime sind so, Deutsche sind so.
Mhm.
Ne? Diese Trennung. Oder der Komiker, kannst du bei jedem Komiker heißt es immer, ja, wir Ausländer, bei uns Ausländern ist es natürlich anders.
Mhm.
Ne? Ihr Deutsche, ihr seid ja eher so verklemmt, wir aber sind locker. So ein blödes Beispiel. Ne?
Mhm.
Und das ist in jedem Witz wird mit Klischees gespielt.
Mhm.
Und diese Klischees, anstatt sie abzubauen, werden dadurch noch verstärkt, indem man die Menschen trennt. Ihr und wir. Ihr Deutschen, wir anderen. Wir Ausländer, wir Türken, wir Araber, je nachdem. Und deswegen werden die hofiert. Deswegen zeigt man die, damit man diese, nicht das, was Merkel letzte Woche gesagt hat, oder vor ein paar Tagen, indem sie gesagt hat, wir dürfen nicht schauen nach andere, sondern wir müssen ein Wir schaffen in Deutschland, was alle einbezieht, weil wir eine Gesellschaft sind. Ne, das ist so. Das sind so Sätze, wo ich denke, ich vermisse Merkel jetzt schon. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das hier sagen würde. Aber ich vermisse Merkel jetzt schon, weil das ist auch ein, ja, das sind so Sätze oder Bewusstsein eines Wirs in Deutschland, was wir brauchen und was wirklich sehr zukunftsfähig ist. Und was die Merkel, was das Einzige ist, was viele an Merkel so schätzen. Ne? Lass mal dieses Israel als Staatsräson mal weg. Ne? Das ist das Einzige Gute, was sie eigentlich gemacht hat. Und das wollen aber viele verhindern.
Kann sein. Aber ich würde das schon ein bisschen kritisch sehen, dieses Wir alle zusammen. Ich denke schon, was du vorher kritisiert hast, ne? Dieses, was die Comedy im Comedy immer bringen, die sind so, wir sind so. Mhm. Ich denke, das ist eigentlich gar nicht falsch. Die sind schon anders als wir. Und es ist nicht schlecht, wenn man so ein Wir-Gefühl hat, auch mit Ausgrenzung sozusagen, mit Ausgrenzung der anderen. Es geht auch gar nicht anders. Also du kannst ja ein Wir-Gefühl gar nicht anders schaffen, als zu definieren, wo das Wir aufhört. Nur dieses Wir sollte nicht Ausländer sein oder Schwarzhaarige, sondern Muslime, Leute muslimischen Glaubens. Und dieses Wir-Gefühl, das stärkt keiner, auch Datteltäter nicht. Niemand. Bei denen ist es immer anders. Und Merkel wiederum sagt, ja, wir müssen ein Wir schaffen von allen. Das ist erstmal ein toller Spruch.
Mhm.
Aber letztendlich ist es ja ihre Partei auch und diese Anhänger, die dann Muslime oder Leute, die muslimischen Glaubens sind und praktizieren und den sichtbaren Islam zeigen, die wieder ausgeschlossen werden aus diesem Wir, aus der großen Gesellschaft, die dann wieder außerhalb des gesellschaftlichen Konsens sind, bloß weil sie zum Beispiel Hijab zeigen, wie das Bundesverfassungsgericht jetzt vor kurzem wieder ein Urteil gefällt hat, dass das Verbot, das es in Hessen gab, nicht rechtswidrig ist, nicht verfassungswidrig ist.
Frechheit, oder?
Genau.
Also für einen neutralen Staat und in einem Staat, in dem die Staatskirche abgeschafft wurde, wir haben keine Staatskirche, wir haben keine Religion.
Jetzt haben wir anscheinend doch wieder eine.
Anscheinend doch, ne? Also
das ist ein Atheismus.
Diese Neutralität ist eher Atheismus, ne?
Ja.
Weil neutral bedeutet ja jeder, so wie er aussieht,
ja,
so wie er sein möchte.
Genau.
Jeder nach seinem Glauben. Und wir mischen uns nicht ein, aber diese Neutralität bedeutet, wir mischen uns ja so sehr wohl ein. Alles ist normal, aber Kopftuch nicht. Also so neutral ist der Staat ja wohl doch nicht.
Ja.
Verstehe nicht, warum hohe Richter sowas machen.
Ganz offensichtliche Diskriminierung von Muslimen, zu sagen, weil du einen Hijab trägst, weil du muslimischen Glaubens bist, kannst du nicht neutral sein als ein Teil dieses Staates. Das ist eine Diskriminierung. Das heißt, ein praktizierender Muslim wird außerhalb dieses Wir, das Merkel gesagt hat, wird außerhalb dieses Wirs geschoben. Und das ist eindeutig Diskriminierung. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, den sollten mal diese Comedians alle mal aufgreifen. Die Muslime in Deutschland werden diskriminiert. Für ihr Muslimsein, für ihr Praktizieren ihrer Religion, werden sie auf allen Ebenen diskriminiert. Bei privaten Firmen, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, in den Schulen, das ist auch belegt, eigentlich ist alles belegt. Und jetzt eben, nicht nur jetzt, das ist nur das jüngste Beispiel, aber institutionell und auch vom System her. Das ist ganz offensichtlich. Und dieses Bewusstsein, dass wir Muslime diskriminiert werden, das sollten diese Comedians mal schaffen.
Dann wäre es aber nicht mehr so lustig.
Ja, man könnte es vielleicht auch lustig verpacken, aber das ist nicht mein Job.
Ja, vielen Dank für die Diskussion. Und
vielen
wir
Dank
schließen
auch
unser Plenum wie immer mit einem Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.